MMO News. Der Podcast wird euch präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Gaming.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und euch erwartet in dieser Folge ein kleines Special zum Thema: Welches MMORPG hat eigentlich das beste Klassensystem und warum? Und damit ihr diesem Special nicht nur der liebe Marc.
Hallo.
Und ich die ganze Zeit sprechen, haben wir uns einen Gast dazu geholt. Und zwar einen Gast, der A, von euch schon mehrfach gewünscht wurde und B, selber schon gemeckert hat, dass er noch nie im Podcast gewesen ist. Und damit Hallöchen Entenburg.
Ja, moin. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. In der Tat hatte ich mir schon öfter mal gedacht, oh, da könnte man mal ein bisschen mitreden. Ist eine sehr illustre Runde und freut mich sehr, dass ich die heute ein wenig ergänzen darf und über ein sehr spannendes Thema reden darf bezüglich des Klassendesigns in MMORPGs.
Ja, denn da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, je nachdem, welches Spiel man sich herauspickt. Und wir haben uns ein interessantes System ausgedacht, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Beziehungsweise mit wir bin eigentlich nur ich gemeint, weil ich habe mir das System ausgedacht. Und zwar wird jeder von uns gleich abwechselnd ein Klassensystem vorstellen. Das eigene präferierte Klassensystem. Das heißt, das, was einem persönlich am besten gefällt. Und dann diskutieren wir ein kleines bisschen darüber. Und wenn wir mit der Diskussion zu dem Klassensystem zufrieden sind, dann gehen wir rüber zur nächsten Person, die wiederum stellt das Lieblingsspiel, das Lieblingssystem vor. Und dann wird wieder diskutiert, dann geht's zur nächsten. Und zum Abschluss machen wir noch mal so ein paar Honorable Mentions von Spielen, die auch ein cooles System haben, die aber vielleicht bei uns persönlich nicht auf Platz 1 landen. Und weil ich schon so viel monologisiert habe, lege ich auch direkt mal los mit meinem favorisierten Klassensystem. Werbung.
Sag mal, Alex, du hast mich in den letzten Wochen mit deinem Gequatsche rund um Season of Discovery total scharf gemacht auf WoW. Wo bekomme ich jetzt günstig ein bisschen Spielzeit dafür her? Außerdem hätte ich Lust, mal endlich Book of Travels auszuprobieren. Gibt's das Spiel irgendwo günstiger als auf Steam selbst?
Gut, dass du fragst, Marc. Natürlich bei unserem Partner instantgaming.com. Okay, genug vor diesem reinen Werbegeblubber. Ich selbst nutze Instant Gaming seit über 8 Jahren und habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Im Laufe der Zeit habe ich dort über 450 Einkäufe getätigt und sicherlich eine 5-stellige Summe dagelassen. Nur ein einziges Mal kam es zu einem Problem mit einem Key und das hatte der Support innerhalb weniger Minuten geregelt.
Die Keys, Game-Time-Cards oder auch Gems für zum Beispiel Guild Wars 2 sind dort ein ganzes Stück günstiger, als wenn ihr woanders kauft. Zudem ist die Auswahl, gerade für Fans von MMORPGs, sehr vielseitig.
Nutzt deshalb gerne unseren Reflink zu Instant Gaming, den ihr in der Beschreibung zum Podcast, in jeder Videobeschreibung auf YouTube oder auf unserer Webseite mmo-news.audio finden könnt. So kommt ihr günstig an Keys und unterstützt gleichzeitig unser schönes Projekt. Es vereint das Beste aus beiden Welten. Ein festes Klassensystem und trotzdem viele Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten. Ich bin an keine Waffe gebunden, habe aber gleichzeitig nicht Zugriff auf alle Fähigkeiten. Mit 6 Klassen gibt es eine solide Auswahl, ohne aber zu viele Twinks haben zu müssen, um alles erleben zu können. 2 Klassen wären zu wenig, 25 aber auch viel zu viel. Mit jeder Klasse kann ich im Grunde jede Rolle ausfüllen. Egal ob Tank, Heiler oder DD. Das liegt daran, dass ich auch meine Attributspunkte frei verteilen kann und nicht eingeschränkt bin in Bezug auf die Rüstung. Das ist mein Verständnis von Freiheit, ohne aber komplett auf Entscheidungen verzichten zu müssen. Mit jedem Charakter habe ich Zugriff auf unterschiedliche Fähigkeitsstränge, etwa bei den Waffen, den Gilden oder im PvP. Trotzdem hat jede Klasse auch einzigartige Stränge, die nur an sie selbst gebunden sind. Das macht jede zu etwas Besonderem. Schaut man sich die Meta an, dann ist es oft ein Mix aus Klassenfähigkeiten und den allgemein zugänglichen. Ihr habt es wahrscheinlich längst erkannt, aber mein favorisiertes Klassensystem, das ist ESO. Und ESO ist geil, sagt was dagegen.
Ich bin erstmal überrascht, dass du nicht mit Guild Wars 2 an den Start gehst, nein. Aber ESO habe ich von dir jetzt tatsächlich nicht erwartet. Und ich schieße da auch mal direkt was dagegen. Wenn ich meins vorstelle, fällt das ein bisschen, wird das noch ein bisschen klarer. Aber ich finde das schon wieder fast zu viel Freiheit in einem Klassensystem. Und das stelle ich jetzt einfach mal als Aussage in den Raum.
Also ich kann das nachvollziehen, ich hatte den Gedanken auch schon. Ich gestehe, wenn ich mein, das ich ja noch vorstellen werde, mein System nicht genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch ESO genommen. Denn ich finde, man kann grundsätzlich zwei verschiedene Dinge präferieren, beziehungsweise zwei verschiedene Dinge in den Fokus nehmen. Das eine ist natürlich so dieses immersive Gefühl von, ich spiele eine Klasse, ich habe eine sehr große Identität, ne, so ein bisschen dieser sehr rollenspielige Ansatz. Der andere Ansatz, den ich persönlich aber auch deutlich lieber mag und der mir wichtiger ist, ist der, ich sag mal, Gameplay-fokussierte Ansatz, also die Möglichkeit, flexibel zu reagieren können, eine große Auswahl, eine große Palette an Möglichkeiten zu haben und eben sehr viel Experimentierfreude mit dem Klassensystem sozusagen dazu zu bekommen. Und da ist natürlich eh so ein Paradebeispiel. Also die Möglichkeiten, ein und dieselbe Klasse auf fundamental andere Art und Weise zu bauen, finde ich persönlich schon ziemlich geil. Und ich finde, das ist ein sehr bereichernder Aspekt. Deshalb muss ich leider sagen, kann ich absolut nachvollziehen, dass man ESO genommen hat. Ich persönlich finde es auch super, dass man da eben diese ganzen Bäume hat, mit denen man arbeiten kann.
Was ich einen super coolen Aspekt finde, ist, dass du deine Attribute noch selbst verteilen kannst. Also wir haben da im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass das ein Feature ist, was mir in vielen, vielen aktuellen MMORPGs fehlt. Wenn ich da an alte Spiele zurückdenke, ich verteile meine Punkte, so wie ich das vielleicht gerade cool denke, weil ich will mir keinen Guide angucken, erstes Mal spielen. Es gehörte damals für mich zumindest zum MMORPG-Gefühl dazu, dass ich ein Spiel anfange und der erste Charakter ist sowieso Mist, weil du dich völlig verskillt hast, die Attributspunkte sind was weiß ich wo. Als Magierin bist du irgendwie eine Glass Cannon, die mit einem Hit umfällt. Naja, machst du halt einen neuen Charakter, diesmal weißt du es besser. Und ESO gibt mir die Freiheit, natürlich diese Attributspunkte zu verteilen, kann ich gleichzeitig aber auch, weil jede Klasse ja anders gespielt werden kann, gar nicht so hart gegen die Wand fahren, was zugegebenerweise ein schöner Mittelweg ist.
Du kannst vor allem auch immer wieder resetten, und zwar absolut alles, sowohl die Attributspunkte als auch die Verteilung der Fertigkeitspunkte, wenn man halt nicht genug hat oder wenn man plötzlich eine komplett andere Waffe spielen möchte oder ähnliches. Das ist bei mir übrigens der große Punkt zwischen Guild Wars 2 und ESO so ein bisschen gewesen. Ich habe zwar bei Guild Wars 2 eine gewisse Freiheit bei den Waffen, und sie wird ja auch immer größer, weil jede Klasse immer mehr Waffen bekommt. Aber in ESO gibt's halt überhaupt gar keine Einschränkung. Also wenn ich jetzt gerade Bock habe, einen Templer mit einer Fernkampfwaffe oder mit einer Zauberwaffe zu spielen, kann ich das machen. Genauso kann ich mit dem Typen halt einfach in den Nahkampf gehen und sagen, ich hau dir jetzt voll aufs Fressbrett. Das schafft auch eine ganz besondere Dynamik in der Meta und in den Tierlists, was ich sehr spannend finde. Also oft hat man ja einzelne Klassen, die in der Tierlist oben stehen und andere Klassen, die halt nicht so gut sind. In ESO hat aber jede Klasse mindestens einen S-Tier-Charakter, wenn auch vielleicht nicht in der bevorzugten Rolle, die man selber gerne haben möchte. Also manche Klassen sind dann S-Tier-Tanks, aber nur A-Tier-Damage-Dealer. Aber jeder hat so irgendwo auf jeden Fall einen Platz, wo sie hingehört. Und halt die Tatsache, dass ich unheimlich flexibel bin, einfach ganz, ganz schnell zu wechseln. Ich habe einen Tank gespielt und habe jetzt plötzlich keinen Bock mehr darauf. Zack, bin ich mit derselben Klasse, sobald ich die Ausrüstung gewechselt habe, relativ schnell ein Heiler. Und trotzdem ist die Klasse mir halt nicht komplett fremd, sowohl von der Spielweise als auch den Fähigkeiten her. Manchmal kann man ja auch ein paar Sachen dann wieder mitnehmen ins neue Bild hinein. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr flexibles System.
Wie schnell ist denn schnell wechseln? Also ich war in ESO ja nur einmal im Endgame und das war während der Pressesession. Da hatte ich jetzt auch nicht wirklich die Möglichkeit, da schnell hin und her zu switchen.
Also wenn du perfekte Sets willst, brauchst du halt schon eine Weile. Mhm. Wenn du aber sehr, sehr viel selber im Crafting schon analysiert hast und dir einfach sehr, sehr schnell ein lila Set oder sowas zusammenstellen möchtest, dann geht das ratzfatz. Das reicht ja für normale Dungeons, für Veteran-Dungeons teilweise, je nachdem, was du da spielst. Aber ich denke mal, so einen Wechsel schaffst du schon in ein paar Tagen, ohne jetzt groß zu grinden.
Mhm. Was ich bei ihr so schön finde, ist, dass dieses Klassensystem auch unglaublich gut zu der generellen Philosophie von dem MMO passt. Also du hast aber ESO ohnehin die absolut maximale Freiheit durch die Tatsache, dass eben, was ja auch ein Defizitpunkt einerseits ist, durch die Tatsache, dass du jederzeit überall spielen kannst. Und wenn du jetzt ein Neuling bist zum Beispiel und du willst irgendwie, ne, das erste Mal reinstarten, vielleicht direkt mit der neuen Expansion, weil die cool aussieht, dann kannst du das ja machen. Also da ist ja ESO in dem Punkt total konsequent, dass du immer dem Spieler die Möglichkeit lässt, quasi, ja, die komplette Freiheit zu haben, was er spielen will und eben auch, wie er spielen will. Weil das ist das Schöne, finde ich, wenn du eine Klasse spielst und dann während des Spielens entdeckst, wie du diese Klasse eigentlich spielst. Das ist für mich eine Freiheit und ein Teil vom Gameplay-Loop fast schon, der mir super, super wichtig ist. Also wenn ich nicht in einem Spiel irgendwann an den Punkt komme, an dem ich verzweifelt respecken möchte, weil ich festgestellt habe, oh nee, warte mal, da war gar keine gute Idee, die Klasse so zu bauen, dann hat das Spiel für mich tatsächlich fast schon versagt. Also ich finde, es ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil, so ein bisschen sich selber zu entdecken in einer Klasse, indem man eben diese ganzen Möglichkeiten hat und sagt, ja, nee, komm, ich respec so. Lieber eine andere Waffe, lieber ein anderer Skillbaum, lieber andere Talente. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Deshalb finde ich es auch unglaublich essentiell, dass ein Spiel dich nicht dafür bestraft, wenn du, das ist nochmal so ein Diskurs, über den ich schon öfter mal geredet habe bei mir im Twitch-Chat, dass du im Grunde aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, eigentlich keinen wirklichen Benefit hast, wenn du den Spieler dafür bestrafst, dass er Entscheidungen trifft. Gerade wenn er das macht, so, ne, so ein bisschen Path of Exile ist da, finde ich, ein gutes Beispiel. Da legst du dich halt am Anfang gezwungenermaßen fest, aber du hast noch gar nicht den Horizont, du kannst noch gar nicht überblicken, was eigentlich die Entscheidungen bedeuten. Und da kannst du doch den Spieler nicht für bestrafen, dass er sagt, ja, okay, dann specke ich jetzt so und so und so, wenn überhaupt gar nicht der Kontext quasi dafür da ist. Deshalb finde ich, jedes Spiel muss mir maximale Freiheit bieten, ohne Defizit, am besten ohne Goldkosten, scheiß auf Goldkosten. Ich will einfach, ohne dass es irgendwas kostet, für mich jederzeit wechseln können, wie ich meinen Charakter baue. Weil alles andere geht dem Geiste des Rumexperimentierens entgegen. Es bestraft mich eben dafür, dass ich dieses Kontextwissen nicht habe, was ich nicht haben kann am Anfang. Deshalb, das ist für mich, also würde mich mal interessieren, ob euch ein Vorteil einfällt, den Spieler dafür zu bestrafen, dass er respect.
Nö, das fand ich, habe ich schon immer nicht verstanden. Also jetzt auch bei New World, wenn ich da irgendwie meinen Tree zurücksetzen muss, wieso? Also das, vor allem, weil ich in New World ja auch noch zwischen drei Modi teilweise hin und her wechsle. Ich habe ein anderes Open-World-Bild, als ich ein PvP-Bild habe, als ich ein Mutation-Bild habe. Das habe ich nie verstanden, warum ich dafür gepunished werde, da zu wechseln. Das hat halt Guild Wars 2 echt auch immer gut gemacht, muss man sagen.
Was ich dann manchmal zu hören kriege, ist dieses Argument, was immer kommt, es macht halt meine Entscheidung bedeutsamer. So, ne, meine Entscheidung hat halt so eine wahnsinnige Bedeutung, weil, ne, es gehen eben gewisse Dinge mit einher, ich committe mich sozusagen. Das fühlt sich besser an, weil es eben so diese Tragweite hat sozusagen. Deshalb finde ich das gut, wenn man bestraft wird, aber das finde ich halt. Also, es fällt mir schwer, da den Vorteil zu sehen, wenn ich sehe, wie das mich auf der anderen Seite limitiert und eben, ja, ich, wie gesagt, auch noch gar nicht die Möglichkeit habe, da entsprechend meine Entscheidungen zu treffen und dabei eben nicht zu wissen, was mich im Endgame zum Beispiel erwartet. Deshalb finde ich das persönlich kein besonders starkes Argument, auch wenn man es immer wieder liest. So.
Ich finde tatsächlich so eine leichte Gewichtung gar nicht schwierig, gar nicht schlimm. Ein sehr gutes Beispiel, was mir da gerade einfällt, war zuletzt Last Epoch gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, aber da hast du ja die Möglichkeit zu respecken, verlierst dann aber quasi die oder einen Teil der Erfahrung in dem Skill, den du dann austauschst. Das finde ich eigentlich einen guten Schritt, weil es hindert mich nicht, es schränkt mich nicht irgendwie ein, herum zu experimentieren. Ich überlege aber auch zweimal, ändere ich das jetzt wirklich, ist das cool? Also gebe ich diesen Skill jetzt quasi den Erfahrungslevel dafür auf? Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Weil wenn ich überhaupt keine Konsequenz in meiner Entscheidung habe, das klingt erstmal cool, aber spielerisch stört es mich tatsächlich ein bisschen.
Du bist ja auch immer ein bisschen anders und komisch gewesen, ja, was deine Spielart angeht.
Ist halt so.
Um aber wieder zu dem legendären System von ESO zurückzukommen, ich möchte mal mein Augenmerk ein bisschen auf die Gilden legen. Also Magiergilde, Kriegergilde und Co., weil was ich daran cool finde im doppelten Sinne ist, sobald ich mir einen Twink hochziehe, bin ich tatsächlich mit diesen Fähigkeitslinien teilweise halt schon vertraut, was sehr, sehr schön ist. Das heißt, ich kann erstmal sagen, okay, ich experimentiere vielleicht auf dem einen Waffenset mit neuen Dingen rum, mit neuen Skills, kann aber auch immer wieder zurück zu dem gehen, was ich halt schon kenne, wo ich mich wohlfühle, wo ich dann vielleicht auch, wenn ich zum Beispiel, ich meine, das ist bei ESO jetzt sehr, sehr selten der Fall, dass Content zu schwer ist an irgendeiner Stelle. Aber wenn hypothetisch Content zu schwer wäre und ich mit einer Klasse nicht mehr so gut klarkomme, dann hätte ich halt immer die Möglichkeit, auf Skills, die ich schon kenne, zurückzugreifen, um mich wieder darauf zu besinnen, was ich sehr schön finde. Und ich finde das System sehr, sehr leicht zu erweitern, weil ich halt keine komplett neue Klasse brauche, um den Leuten Skills zu geben, sondern ich kann sagen, ich bringe hier eine komplett neue Gilde ins Spiel. Die Gilde wirkt sich auf jede Klasse aus, auf jeden Charakter, den ich habe. Und das finde ich halt auch einfach ein sehr cooles System, ein sehr sinniges.
Ja. Es wird ja sogar noch dadurch ergänzt, dass du auch noch das Werwolf und den Werwolf und den Vampir-Aspekt hast. Also das ist ja auch noch so eine Entscheidung, die du mit jeder Klasse triffst. Bleibe ich Mensch, werde ich Werwolf oder werde ich Vampir? Ich finde, Es ist halt ein bisschen schade, weil das ist jetzt nicht direkt das Thema Klassendesign, aber es spielt halt komplett da rein. Ich finde es halt, wo du das gerade so ein bisschen angerissen hast, sehr schade, dass du halt selten deine Klasse ausreizen musst. Weil das ist halt so, das ist jetzt nicht direkt Klassendesign, aber ich finde, das ist ein integraler Bestandteil, dass das Spiel dich hier und da mal challenged, dass du halt wirklich auch so diese Momente hast, wo du dann ein bisschen tiefer in deine Klasse reingehst und überlegst, okay, ich versuche die jetzt so ein bisschen so zu bauen, dass ich für gewissen schwierigeren Content besser zurechtkomme. Ich finde zum Beispiel, das macht Guild Wars großartig. Also Guild Wars hat immer wieder im Rahmen der Kampagne Momente, wo ich mich wirklich auch intensiver mit meiner Klasse beschäftigen muss, weil es tatsächlich relativ knackig ist. Mhm. Und das ist ja ein genereller Punkt bei ESO, dass halt die Levelphase wie bei vielen anderen MMOs halt absolut belanglos ist. Aber ich finde das gerade bei ESO so schade, weil es ja perfekt passen würde, mit so einem Klassendesign dann auch tatsächlich durch herausfordernde Momente in der Levelphase, weil da lernt man die Klasse ja kennen, dann auch wirklich sich so ein bisschen eingeladen zu fühlen regelrecht, sich intensiver mit der Klasse zu beschäftigen, um eben den Content auch gut zu schaffen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass du dieses tolle System hast, aber kaum gereizt wirst, damit wirklich vor dem Endgame viel zu arbeiten, weil das Spiel eben leider so belanglos ist davor.
Ja, vor allem ist eigentlich nur im Gruppen-Endgame, also PvP oder halt wirklich Trials und Veteranen-Dungeons. Selbst die normalen Dungeons, all das ist ja eigentlich Pipifax. Also da ziehen dich im Zweifel zwar auch zwei Spieler im Alleingang durch, selbst wenn du gar nichts kannst
in den normalen. Es ist sogar noch schlimmer. Ich hab gerade ein Heiler-Projekt, also ich stream gerade so regelmäßig und level da so einen Heiler. Du musst nicht heilen. Also du kannst diese Rolle nicht üben. Es ist nicht möglich in den ersten 40, 50 Leveln, weil Heiler einfach obsolet sind. Es gibt keine Notwendigkeit für Heiler. Jede Klasse hat so viel Self-Sustain. Und da haben wir ein bisschen tatsächlich einen Negativpunkt. Na, das ist so ein bisschen diese Frage, soll eine Klasse quasi in so ein One-Trick-Pony sein, wo du eine spezifische Rolle hast und das kann halt deine Klasse so wie bei Classic WoW. Und dafür ist es halt in allen anderen Sachen schlecht. Oder soll, das ist eher der modernere Ansatz, jede Klasse alles können. Und bei ESO hast du natürlich diesen Ansatz, jede Klasse kann alles. Und dadurch hat jede Klasse Self-Sustain. Jede Klasse hat CC, jede Klasse hat alles Mögliche halt. Und du brauchst tatsächlich keine Heiler. Du kannst diese Rolle kaum üben, bevor du im Endgame bist. Und das ist tatsächlich ein Nachteil von diesem System.
Ein sehr großer sogar, ja. Den ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Aber absolut, ja.
Sehe ich.
Gut, hat noch jemand was Ergänzendes zu ESO? Oder huschen wir rüber zur zweiten Klassensystemvorstellung? Dann bitte, Entenburg.
Ja, also ich habe keinen Text vorgeschrieben, wie du das gemacht hast.
Ja, ich weiß, Streber Alex. Ja.
Ich muss so ein bisschen spontan werden. Also ich habe ein bisschen ehrlicherweise auch überlegt, ob ich auch ESO nehmen soll oder Guild Wars, weil ich die beide auch persönlich aus verschiedenen Gründen sehr, sehr mag. Hab tatsächlich das Klassensystem von meinem Main-MMO, da fallen mir bessere ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber meine Wahl für heute ist tatsächlich ein bisschen auch eine zeitaktuelle, denn ich habe mich für Archage entschieden. Und Archage hat natürlich gerade die bittere Nachricht publiziert, dass eben die Server schließen werden. Ich glaube, Ende Juni ist es soweit, 27. oder so. Und damit stirbt ein großes Stück MMO-Geschichte, das sehr einflussreich war. In wesentlichen Umfängen Ashes of Creation geprägt hat. Und ein ganzes Subgenre, das neben den Theme-Park-MMOs wirklich definiert hat wie kein anderes. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mich für Arcade entschieden, weil wir da zwei verschiedene große Vorzüge haben. Der erste große Vorzug ist der, dass wir drei verschiedene Klassen haben, die eine Gesamtklasse ergeben. Also du wählst eine Klasse, wenn du den Charakter erstellst, dann wählst du noch mal eine auf 7, glaube ich, und dann eine auf Level 15. Und die Kombination dieser drei Klassen ergibt deine Gesamtklasse. Das hat natürlich einerseits den Vorteil, dass du eben wieder sehr viel rumexperimentieren kannst, wie schon bei ESO, und dass du sehr, sehr flexibel natürlich auch reagieren kannst wieder auf zum Beispiel eine Meta. Gerade in Archage ist ja ein sehr PvP-lastiges Spiel. Und wenn du siehst, du hast gerade zum Beispiel eine sehr Burst-lastige Meta, dann tauschst du mal eben Auramanzie aus, nimmst dafür Verteidigung rein und versuchst so, so ein bisschen darauf zu reagieren. Du hast natürlich immer bei solchen Systemen eine Meta, also einfach Kombinationen von Klassen, die besonders gut sind. Das war bei Archage zum Beispiel der Dark Runner, der berühmt-berüchtigte, oder so ein Prime Evil. Aber es gab auch experimentellere Ansätze und die waren durchaus auch von Erfolg gekrönt. Und ich finde, auch das macht einen wahnsinnigen Reiz aus, wenn du zum Beispiel plötzlich so ein Stone Arrow siehst. Das war Bogenschütze, Verteidigung und Schattenkunst zusammen, was erstmal Bogenschutz, Schütze und Verteidigung klingt erstmal nicht so intuitiv, nicht so logisch, aber hat tatsächlich funktioniert und es war unglaublich toll, gerade am Anfang, als man zum ersten Mal gespielt hat, das ganze System war neu zu sehen, mit welchen kreativen Kombinationen kommen denn Leute um die Ecke und was funktioniert denn? Und das Schöne ist, du kombinierst das Ganze mit dem Final Fantasy System, weil du eben mit einem Charakter alle Klassen spielen konntest, das steckt da auch drin. Du bist zur Nui-Statue gegangen, hast dann gesagt, okay, ich habe jetzt meine drei Klassen und möchte jetzt diese eine Klasse, diese eine Subklasse austauschen für eine andere. Und es war kein Problem. Du musstest natürlich dann jede separat leveln. Also du hast dann mit der Klasse auf Level, ich glaube 15 war es sogar später, dann wieder angefangen. Am Anfang natürlich auf 1, aber du konntest es halt machen. Du konntest jederzeit wechseln und du brauchtest keine Twinks, sondern du konntest mit einem Charakter jede Klasse spielen. Und er hat dann auch dein Level gespeichert, das du mit dieser Klasse hattest. Und das war ein unglaublich schönes Modell, weil es eben sehr viel Flexibilität ermöglicht hat. Gleichzeitig hat es aber schon noch so diese, ich sag mal, diese festgelegte Skillpalette, die jetzt schon gesagt hat, okay, der Zauberer ist halt Fernkampf. Kannst jetzt nicht als Zauberer irgendwie mit dem Schwert spielen, sondern der ist halt schon fernkampfbasiert. Also diese Identität steckte da schon mehr drin in den einzelnen Subklassen. Aber die Kombination der Subklassen, die war eben das, was es so besonders gemacht hat und was eben so spannend war, das zu entdecken. Und wir kriegen ja jetzt mit Ashes of Creation ein Spiel, das übernimmt, wenn auch nur mit zwei Kombinationen. Also da wirst du eine Basisklasse haben und dann noch eine weitere. Keine drei, sondern eben nur zwei. Aber auch das finde ich grundsätzlich cool, weil es eben so ein bisschen abgefahrene Dinge möglich macht. Also ich mag zum Beispiel Battle Mages unglaublich gern. Wir haben ja gerade Lars Epoch als Thema kurz gehabt, da mochte ich auch den Spellblade-Teaser da, glaube ich, unglaublich gerne. Und ich mag so ein bisschen unkonventioneller zu sein und dann halt auch, ne, wie gesagt, den Bogenschützen mit der Verteidigung zu kombinieren oder so. Das ist einfach, ja, einfach etwas, was wahnsinnig viel Freiheit ermöglicht. Und als jemand, der Gameplay mag, der sich da gerne reinfuchst, der gerne verschiedene Dinge ausprobiert, war ein bestrafungsfreies, das hat ein bisschen Gold gekostet, wenn du gerespeckt hast an der Nui-Statue, aber das war jetzt nicht viel. Ein bestrafungsfreies und wirklich perfekt auf eine Meta, die sich verändert, ausgerichtetes System, bei der du jederzeit eben dich anpassen konntest, das war absolut perfekt, gerade für ein Spiel wie Arc Age. Gerade für ein Spiel, das so einen großen Fokus gelegt hat auf Open-World-PvP, hat das ideal gepasst.
Bevor wir jetzt in die tiefere Diskussion gehen, ganz kurz die Frage, wie hast du als Stone Arrow gespielt? Also wo waren die Vorteile davon, die Verteidigung dabei zu haben? Da habe ich nämlich gar kein Bild von.
Die Vorteile waren vor allen Dingen Immunities. Du hast über den Stone Arrow Ability Tree sozusagen, hast du Immunities bekommen, die natürlich, wenn jetzt jemand auf dich draufspringt und du hast keine Kite-Möglichkeiten mehr, du kannst jetzt irgendwie kannst nicht mehr slowen oder rumspringen oder so, dann konntest du die Immunities ziehen, die dir Stone Arrow gegeben hat. Du hattest auch passive Buffs, die du dadurch bekommen hast, aber eben gerade die Immunities, so ein bisschen CC tatsächlich auch. Und das hat gar nicht so schlecht gepasst, wenn du eben auf der anderen Seite dann keine defensive Tools mehr von den anderen beiden Bäumen, also Stone Arrow war Bogenschütze und Schattenläufer. Und wenn diese beiden Bäume sozusagen nichts mehr übrig hatten für dich, dann war Stone Arrow ziemlich gut, um zu überleben. Und gerade in einer Meta wie bei Arc Age, die extrem One-Shot-lastig, also immer One-Shot-lastiger wurde, waren diese Immunities wahnsinnig hilfreich. Die andere Alternative zu Stone Arrow war Auramanzi, das war dann Prime Evil. Und darüber hattest du dann viel mehr Befreiungen und auch ein bisschen mehr Mobility. Aber das war nicht immer die Lösung. Und manche Leute haben halt eben die Immunities vom Verteidigungsbaum doch präferiert. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Spielstil, auf die Größe des Fights. Denn wenn du zum Beispiel eher Small-Scale-lastig spielst und du bist eher alleine unterwegs, versuchst halt irgendwie, ne, mit deinem Harpunenklipper über Meer zu überleben, dann brauchst du vielleicht andere Tools, als wenn du jetzt eher Large-Scale-orientiert bist und viel in Zergs mitspielst und da sowieso permanent Leute rumspringen und du da vielleicht lieber die Immunity als die Mobility ziehst, weil die in dem Fall dann vielleicht ein bisschen sinnvoller gerade ist, dann wiederum konntest du auch darauf reagieren. Also es hing natürlich auch massiv damit zusammen, welche Art von Content du wie intensiv spielst und welche Optionen, welche Antworten auf Spielsituationen für dich jetzt die besseren waren und die hast du dann entsprechend wählen können. Und das ist ein sehr, sehr schönes System, was eben die Spielweise des Spielers auch sehr ergänzt sozusagen oder damit halt sehr arbeitet.
Ja, ich kann da gar nicht so viel gegenargumentieren, weil als wir dieses Special vorbereitet haben, kam Sputti mit der Idee, hey, wir machen bestes Klassensystem. Ich so, ja, easy Arc Age. Sagt er, nee, nimmt Entenburg schon. Gut, dann suche ich mir einen anderen Fokus. Aber
guter Mann.
Dementsprechend habe ich da gar nicht so viel an Gegenargumenten. Es gibt ja halt unfassbar viel Freiheit. Und diese Möglichkeit, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, es sind, glaube ich, am Ende irgendwie 170 verschiedene Klassen, die da tatsächlich bei rauskommen. Wenn du alle Kombinationen nimmst, Und das war auch das der Selling Point, der mich damals zu ArcheAge gezogen hat. Ich fand das unglaublich cool. Ich stehe auf viele Klassen. Ich mag große Auswahl. Ist ein super geiles System.
Come on, da bin ich halt genau der Gegentyp. Ich fand's immer ein bisschen erschlagend und ich fühle mich immer so ein bisschen unsicher. Also ich kenne das halt, wenn ich zu viel Auswahl habe, greife ich zu der beliebten Suchmaschine mit G und suche mir dann in der Meta das beste Bild raus und folge dann nur diesem Bild. Ob ich das wirklich verstanden habe und ob ich das wirklich spielen kann und ob Glass Cannon mir gerade liegt, ist halt ein ganz anderer Punkt. Ich probiere erstmal die Sachen aus, die in der Meta sind. Und wenn ich dann irgendwann, ja, auch wenn es so eine kleine Gebühr ist, die ich halt bezahlen muss fürs Respecken, irgendwann keinen Bock mehr habe zu respecken, dann bleibe ich halt auf einer dieser Varianten hängen. Also ich bin nicht der Typ, glaube ich, der so viel experimentiert. Im Grunde lande ich eh in jedem MMORPG am Ende bei dem Bogenschützen. Das ist ein festgeschriebenes Gesetz. Und das geht gar nicht anders. Und dann war halt die Frage, was man noch an Kombinationen nimmt. Aber selbst da war das halt ja sehr viel Auswahl einfach. Und ich finde, zu viel Auswahl kann manchmal auch sehr einschränkend sein. Deshalb war ich bei ArcheAge, obwohl ich dieses Freiheitsargument total verstehe und halt auch sehe, dass es viele unterschiedliche Bereiche gibt, wo man dann eben auch unterschiedliche Builds anwenden kann. Endenburg hat es gerade schon alles aufgezählt. Verstehe ich vollkommen, setzt dann aber eben auch voraus, dass ich mich wirklich tief in das Ganze einarbeiten will und nicht nur so casual nebenher laufe.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Argument ist, was auf die Vielzahl der Klassen zutrifft. Weil wenn ich so zurückschaue, sei es in Guild Wars sogar, die meisten Leute werfen ihre Lieblingssuchmaschine an und suchen nach dem besten Metabild und bauen den einfach so nach. Und das führt dazu, dass du im Endgame super viele Leute hast, die ihre eigene Klasse auch gar nicht verstehen. Und wenn du dann herausfordernden Content hast, wird das eben sehr schnell zum Problem. Und meiner Ansicht nach ist es so, wenn ich jetzt 180 Optionen habe, meine Klasse zu bauen oder 4, bin ich bei den 180 mehr dazu angereizt, mal reinzulesen, was kann ich denn verändern? Was ändert es denn jetzt, wenn ich meine dritte Spec gegen eine andere tausche? Und allein diese Vielzahl von Optionen, finde ich, gibt mir mehr den Anreiz, selber rum zu experimentieren, mich ein bisschen mit der Klasse auseinanderzusetzen, als wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, 3 Meta-Builds habe, ich suche mir einen von den 3 aus und der Rest ist mir egal.
Das sehe ich eben anders, weil in Guild Wars 2 hatte ich es relativ leicht zu Anfang. Du hast 4 Trees, also 4 von der Spezialisierung, die halt jeweils 3x3 Optionen hatten. Das heißt, ich konnte das relativ schnell durchlesen und überblicken. Und ich kann halt überhaupt nicht überblicken, welche Auswirkungen es hat, eine komplett andere dritte Subklasse zu wählen und was da alles mit Talenten und Fähigkeiten einhergeht. Also gerade das sehe ich eher nicht als Argument. Zumindest für den Casual-Durchschnittsspieler. Du wirst wahrscheinlich angefixt dadurch, Marc, dass du da 700 Sachen zur Auswahl hast und sagst, na gut, wenn ich nur 3 Sachen zur Auswahl habe, dann nehme ich halt das, was am sinnvollsten klingt. Aber ich glaube nicht, dass jeder Spieler sich so viel durchliest.
Ich merke das halt, dass das bei mir in Guild Wars so war. Also ich habe meinen Krieger mit Großschwert und Doppelaxt gespielt und habe mich 2 Jahre lang nicht mit den anderen Klassen bemüht, weil das hat gut funktioniert. Also mit den anderen Ausrüstungen. Erst als dann Fest der 4 Winde, Liadri, habe ich mal geguckt, was das Schild eigentlich kann. Aber das ist in Guild Wars, finde ich, ein ganz, ganz enormes Beispiel. Weil wenn du da jetzt mit einem Damage-Meter bei dem World Boss rumrennst, dann machen 3 Leute 80% Schaden und alle anderen stehen. Das weiß nicht.
Also ich finde, da war sehr, sehr viel, wo ich zugestimmt habe bei dem, was Marc gerade gesagt hat. Also gerade dieser Punkt, dass sowieso jeder Google benutzt, egal wie simpel das System ist, true. Das ist natürlich richtig. Ich finde übrigens auch, dass man bei ESO genauso sagen kann, dass es erschlagend ist. Weil alleine die Frage, welche Waffe man jetzt spielt. Und du hast ja natürlich bei ESO die Limitation durch die Anzahl der Skills. Bei ArcheAge hast du halt theoretisch 30 Skills, kannst so viele nehmen, wie du willst fast. Also bist ein bisschen festgelegt, weil du hast halt nur gewisse Skillpunkte, aber du hast halt sehr viele Skills. Und bei ESO sind es ja nur, keine Ahnung, 12 oder irgendwie sowas. Das limitiert dich natürlich und da guckt sowieso jeder nach, was nehme ich denn jetzt aus den 3 verschiedenen Klassen. Also ne, jede Klasse hat ja 3 verschiedene Klassenbäume plus alle Waffenbäume plus die Gilden plus sowas wie der Syrodilbaum und so weiter und so weiter. Also da guckt sowieso auch jeder nach. Und ich finde auch, dass ein simples System genau zu dem führt, was Marc gerade gesagt hat, sehr gerne mal. Nämlich, dass Leute absolut keine Ahnung haben, wie ihre Klasse funktioniert. Du hattest bei WoW, hattest du sehr lange diesen Dreierbaum, falls ihr das kennt. Also ne, du hattest Bäume auf Level 15, 30, 45. Und jeder Baum oder jede Zeile sozusagen hatte 3 Optionen, die du wählen konntest. Das heißt, du hattest eine unglaublich limitierte Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie du deine Klasse spielen möchtest. Vor allen Dingen, wenn eine ganz zentrale Option in dieser Dreier-Zeile drin war und du musstest die nehmen, weil das ist basically, womit deine Klasse Damage macht, dann waren die anderen beiden waren tot. So, das ist ein ganz furchtbares System. Aber es war auch ein System, das auf jeden Fall dazu geführt hat, dass Leute kurz geguckt haben, ja, welche Zeile, welche Option, alles klar, so, jetzt mal los geht's. Und man hatte null Ahnung von seiner Klasse, viele.
Das war mein erster WoW Classic Hunter.
Ja, ja.
Tatsächlich, ja. Geguckt, was das beste Levelbild und ja, dem Talent nur hinterher.
Genau,
ja.
Deshalb, ich finde auch, wenn du jetzt das jetzige System, wo du eben diese ganzen Bobbles hast und du musst bei jedem Kleinigkeit schon gucken, ne, was nimmst du jetzt, und du hast auch deutlich mehr Möglichkeiten jetzt, ohne dass du direkt irgendwie 20% deines Damage-Outputs opferst, mal eben eine Entscheidung anders zu wählen, weil es einfach deinem Spielstil besser passt. Also, ob du jetzt irgendwie eine Rolle mehr nimmst oder diesen Wirbel-Halb-Teleport als Windwalker-Monk, da ist jetzt nicht dein Damage-Output von abhängig, aber du kannst eben darauf Einfluss nehmen, weil das jetzt ein deutlich flexibleres System ist. Und ich finde auch, also das ist eine Typfrage, auf jeden Fall. Auch mit solchen Systemen hat nicht jeder Bock, da sich drauf einzulassen. Und bestimmt sind Leute davon von abgeschreckt. Aber es bietet zumindest die Möglichkeit zu sagen, ich setze mich damit auseinander und ich experimentiere damit rum und ich finde meinen persönlichen Spielstil, als wenn es jetzt ein total simples System ist.
Ja, wobei ich halt bei ESO das Gefühl habe, du kannst nicht so viel kaputt machen an dir selber. Also ja, es gibt viel zur Auswahl, aber das meiste davon hat halt irgendwie Bestand und Sinn in dem, was es tut. Bei Arcage hatte ich damals, ich weiß jetzt auch schon ewig her, dass ich das halt mehr gespielt habe, 2014, 15, hatte ich schon das Gefühl, dass ich sehr schlechte Entscheidungen getroffen habe, die ich gerne wieder rückgängig machen wollte. Und das hast du halt bei ESO nicht so. Das meinte ich vorhin. Ist natürlich richtig, dass auch da die Auswahl groß ist und dass auch da irgendwie am Ende immer nach Metabuilds gegangen wird. Keine Frage.
Gibt's sonst noch was zu Arcage? Habt ihr sonst noch irgendwas? Also wir sind uns alle aber doch grundsätzlich einig, dass es ein großartiges System ist, oder?
Ja, absolut. Also wäre auch bei mir in den Top 3. Trotz alledem.
Ich bin jetzt so gespannt auf Ages of Creation. Die zeigen ja in den letzten Developer-Updates immer diese Archetypen. Also, ne, wir haben jetzt den Schützen gesehen, wir haben den Krieger gesehen, wir haben den Magier gesehen. Aber gerade dieses Zusammenspiel bei einem hoffentlich gut umgesetzten System in modern, weil man muss ja leider auch dazu sagen, Arcages Combat war nie wirklich so der absolute Bringer. Und das Potenzial, das diese ganzen Subklassen mitbringen hätten können, oder was da durchaus eben ja, hätte er sich eröffnen können. Das war natürlich dadurch limitiert, dass das Combat ein ziemlich statisches Tap-Target war am Ende des Tages. Also nicht das Schlimmste aller Zeiten, aber auch weiß Gott nicht das Beste. Und dieses System, muss ich ganz ehrlich zu sagen, jetzt mal zu sehen bei einem besseren Gameplay, bei einem deutlich dynamischeren, moderneren Gameplay und einfach bei anderen technischen Möglichkeiten, da habe ich schon Bock drauf, zu sehen, was man da rauskitzeln kann und inwieweit da vielleicht noch mal mehr sichtbar wird, was für ein Potenzial eigentlich in dieses System, in diesem System drin steckt, was eben in Arcage sich nie so richtig entfalten konnte, weil ja, es war halt eben technisch limitiert.
Ja. Ich sehe schon nach Start der Alpha 2 Ashes of Creation Special. Das fühle ich jetzt schon.
Kann er mich wieder einladen? Bin ich ja drin. Werde ich sehr intensiv zocken, wenn er mögt. Biete ich mich an.
Ja, kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Dann bitte, Marc.
Ja, nachdem mir mein Aspekt der ultimativen Freiheit ja schon weggepickt wurde, habe ich mich entschieden, in die genau andere Richtung zu gehen. Also, Entenburg hat es zu Anfang gesagt, du kannst bei einem Klassensystem ja im Prinzip zwei Richtungen gehen, ultimative Freiheit oder starke Klassenidentität. Und dann habe ich mir überlegt, Klassenidentität, wo bleiben wir da anders hängen als natürlich bei Lost Ark. Lost Ark bietet mir aktuell 26 verschiedene Klassen und die haben alle eine sehr, sehr starke eigene Identität. Was zum einen dadurch entsteht, dass wir in Lost Ark keine klassische Holy Trinity haben. Du hast nicht dieses Zwischenspiel zwischen Heiler, Tank und DD, sondern eigentlich hast du nur DDs. Das heißt, du hast schon mal dieses Problem ausgeklammert von jede Klasse muss irgendwie alles können. Brauch es gar nicht, weil es braucht keinen Heiler, es braucht keinen Tank. Du brauchst nur unterschiedliche Arten Schaden zu machen. Und zum Zweiten kommen da diese Klassenspezialisierungen sehr zum Zug. Du hast ja, jede Klasse hat so eine eigene Identity-Skill, nennt Lost Ark das. Und die führt dazu, oder dieser Skill führt dazu, dass auch bei jeder Klasse die Attribute, die es in Lost Ark gibt, anders funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt das Attribut Spezialisierung habe, das kann jede Klasse bauen, natürlich, aber die tut bei jeder Klasse auch wieder was anderes. Und das gibt mir eine unglaublich starke Klassenidentität und trotzdem gibt mir Lost Ark durch die Klassengravuren wiederum die Möglichkeit, genug Freiheit in meiner Klasse zu haben, um auszuprobieren. Ich nehme da als starkes Beispiel immer gerne die Magierin, die Sorceress genau genommen, die hat als Identity-Skill diesen Arcane Rupture, heißt das. Das heißt, ich baue mit meinen Skills einen Meter auf und wenn das voll ist, kann ich in so einen Arcane Rupture-Modus gehen, hab mehr Crit-Rate, mehr Schaden, mehr blablabla, alles cool. Und das ist so die grundlegende Funktion. Und jetzt kann ich mit den Klassengravuren sagen, ja, ich finde das super geil und ich möchte das aber noch ein bisschen verfeinern. Dann kann ich meine Igniter-Gravur nehmen, die verstärkt diesen Effekt und verschwächt mich oder macht mich dafür schwächer in anderen Aspekten meiner Klasse. Oder ich sage, das liegt mir gar nicht, aber ich finde die Zauberin an sich geil. Dann nehme ich meine Reflux-Gravur, die macht diesen Effekt von Arcane Rupture komplett aus. Ich kann den nicht mehr benutzen. Dafür fülle ich meinen Meter trotzdem noch auf und habe einen Teleport, so einen Flash, immer ready, wenn ich 25% davon voll habe, mit dem ich mich frei und schnell bewegen kann. Und damit kann ich eine langsame Casting-Mage zu einer sehr, sehr anpassbaren, teilweise auch Nahkampf-Mage entwickeln. Und so, finde ich, geht mein Gefühl von Klassenidentität nicht verloren. Ich habe aber trotzdem die Freiheit, die mir andere MMOs bieten, in meiner Klasse rumzuexperimentieren und vor allem auch durch das Feature der Mass-Presets tatsächlich mit einem einzigen Klick zu wechseln.
Mein großes Problem ist, da sind 25 Klassen, das heißt, ich brauche 25 Charaktere, um die tatsächlich erleben zu können oder wenigstens mich mal durchprobieren zu können. Und das war mein großes Problem zum Start von Lost Ark, dass ich eine Klasse gewählt habe, die zwar auf dem Papier sehr, sehr gut ist, allerdings nicht im Early Game. Und mich hat das Early Game dann total genervt, weil die Klasse langsam und behäbig und wenig spaßig war. Hab dann die Klasse gewechselt und damit wurde es dann wieder ein bisschen besser, ein bisschen spaßiger. Aber ich habe halt trotzdem bis heute nur 5 von 25 Klassen ausprobiert und könnte gar nicht beurteilen, wie gut die anderen 20 sind, weil mir dazu halt persönlich die Zeit fehlt. Ich kann mich da dann wieder nur auf Geschichten von außen verlassen. Und dadurch, dass ich jedes Mal neu leveln und erstmal überhaupt ins Endgame kommen muss, oder ich sag mal ins Midgame, wo mir alle Fähigkeiten zur Verfügung stehen, da ja, bin ich meistens schon wieder raus. Zeitlich und spielerisch. Also ich finde Systeme mit sehr, sehr, sehr vielen Klassen sehr, sehr schwierig.
Bei dem Leveln möchte ich noch ganz kurz einhaken. Du hast ja die Möglichkeit des Knowledge Transfers auf deiner Festung. Das heißt, wenn du einen Charakter relativ weit oben hast, kostet es dich 600 Gold. Das ist ein Zehntel von einem Raid, einen Charakter zumindest auf Stufe 50 instant zu starten.
Okay. War das von Anfang an so?
Das hat am Anfang, ich glaube, 8 Tage gedauert, diesen Charakter Knowledge Transfer zu schicken. Mittlerweile ist es instant. Aber das System war schon immer da.
Okay. Das hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm. Ich habe jede Klasse immer gemütlich neu angefangen. Ja. Oder direkt mit dem Powerpass auf Endgame-Equip gezogen. Ja. Und dann konnte ich sie halt nicht. Also gar nicht, wirklich null.
Ja.
Und das surprise, ist auch nicht surprise. So hilfreich, ja.
Also, was mich immer sehr gestört hat an Lost Ark, genauso wie in ähnlicher Form an Black Desert, die ja ohnehin auch gewisse Parallelen aufweisen, ist die Tatsache, dass es Klassen gibt, die quasi Genderlock sind, aber dann gibt es eine Entsprechung auf dem anderen Geschlecht sozusagen. Aber es ist nicht so richtig klar, aber die unterscheiden sich so ein bisschen, aber auch nicht so ganz. Also, bei Black Desert hast du das zum Beispiel mit dem Zauberer und der Zaubererin, glaube ich, und mit der, ich glaube, es gibt auch bei Schützen irgendwie zwei, also es gibt auf jeden Fall gewisse Klassen.
Ja, Waldläuferin und Schütze.
Ja, so, genau. Ja. Da gibt es eine männliche und eine weibliche Form und die unterscheiden sich in Details, aber nicht so ganz. Also das ist jetzt nicht eine gänzlich andere Klasse. Du siehst ja durchaus Parallelen. Und bei Lost Ark gab es das ja, glaube ich, mit dem Marc, korrigier mich, mit der Kundschützin, glaube ich, und dem Kundschützen.
Genau.
Ist das
richtig? Mittlerweile noch mit 2 mehr. Das ist ja was, was sie ausbauen.
Weil ich habe damals die Kundschützin genommen, als ich gestartet habe, und war aber total irritiert davon, ob jetzt der Kundschütze besser gewesen wäre, ob das jetzt nicht irgendwie einfach, also es ist einfach unnötige Verwirrung, einfach nur, weil ich jetzt irgendwie die männliche oder weibliche Variante gespielt habe, warum ist es jetzt fast dieselbe Klasse? Mhm. Also wo ist da die Idee dahinter? Warum ist in Nuancen das eine andere Spielbarkeit? Dann gib mir doch dieselbe Klasse und baue halt eine komplett andere. Also das ist diese fast deckungsgleichen Klassen, Das finde ich ein ganz, ganz, ganz schlimmes System. Was ich sehr mag an Lost Ark, als jemand, der ja überwiegend PvP gespielt hat, wundert einen, warum ich jetzt kein Lost Ark mehr spiele, aber als jemand, der sehr viel PvP gespielt hat, ist auf verschiedene Skills sehr dramatisch quasi Einfluss nehmen zu können über das entsprechende System dahinter. Also, dass du eben entscheiden kannst, ich gebe diesem Skill jetzt einen Stun-Effekt oder ich gebe dem Skill einen AOE-Effekt oder ich baue so ein bisschen wirklich die Skills, so wie ich sie persönlich brauche, und wähle nicht nur zwischen Skills, die halt festgelegt sind, sondern ich kann diese Skills aktiv verändern. Das war was ich extrem geil fand. Das ist auch was, wo ich mich jetzt selber eh so drauf freue, die ja mit Gold Road mit dem kommenden Add-on das Scribing-Feature bekommen, weil ich liebe es, selber mir eigene Skills zusammenbauen zu können und nicht nur die Wahl zu haben zwischen vorgegebenen Skills. Und das ist was, da war ich immer ein Riesenfan von.
Verdammt, das Scribing-System wollte ich eigentlich noch erwähnt haben vorhin bei ESO. Gut, dass du das nochmal reingeworfen hast, sonst wäre das Untergang. Das macht natürlich das Klassensystem noch besser.
Ja, ich sehe aber den großen Punkt Verwirrung. Das ist generell ein System von Lost Ark, das ist ganz, ganz viele Sachen auf neue Spieler wirft und wenige davon erklärt. Das ist kritisch. Diese Klassen mit dem Gender, ich sag mal Gegenteil, also Kunstschütze, Kunstschützin. Es wird halt nicht erklärt, wie genau die sich unterscheiden. Das ist nämlich durch die Klassengravuren am Ende. Das heißt, du hast ein sehr ähnliches Skillset, das sich nur in Nuancen unterscheidet. Wo dann der Unterschied kommt, sind eben die Klassengravuren, sodass die im Endgame tatsächlich sehr verschiedene Klassen sind in ihrer eigenen Spielweise. Und das kommt aber erst raus, wenn du deine Klasse, keine Ahnung, 100 Stunden gespielt hast. Also da muss ganz viel Erklärungsarbeit geleistet werden.
Aber was wirklich cool bei Lost Ark ist, das möchte ich auch noch mal unterschreiben, ist, glaube ich, das Thema Klassenidentität. Mark hat es zwar 4-5 Mal schon rausgehoben, aber ehe es jetzt hier so klingt, als wäre ich nur so anti-Lost Ark-Klassen, es ist tatsächlich cool, so ein klares Bild davon zu haben und so ein klares Gefühl, das bin ich, diese Rolle nehme ich ein, so verhalte ich mich auch. Also ich hatte oftmals, ich glaube, bei Guild Wars 2 und dem Deep ist das noch so. Da ist so der Unterschied zu einer normalen Klasse noch mal so ein bisschen spürbarer. Also Wächter und Krieger, die sind sich, finde ich, in Teilen halt ein bisschen ähnlicher. Aber es gibt halt Klassen, die sich wirklich komplett anders spielen als andere. Und ich glaube, das macht Lost Ark eigentlich ziemlich gut verglichen mit manchen anderen MMOs.
Ja.
Ich mochte auch den Facettenreichtum innerhalb von Kategorien. Also bei Lost Ark hast du ja Kategorien, ne? Es gibt die Kampfkünstler-Kategorie und die Scharfschützen- oder Schützen-Kategorie. Und dann hast du aber in diesen, also ein Soul, wie heißt das nochmal? Soul Link? Bei den Kampfkünstlern diese Soul-Klasse?
Achso, Soulfist.
Soulfist, genau. Mhm. Soulfist, ne, diese Dragon Ball-Klasse spielt sich ja jetzt zum Beispiel schon deutlich anders als ein Striker, den ich sehr viel gespielt habe. Oder ein Scrapper. So, allein bei diesen drei, die gehören zwar alle sichtbar, und ich finde, das ist auch authentisch, sichtbar zu derselben Oberkategorie. Also diese Verbindung ist finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar. Unterscheidet sich aber eben doch, also ist eine sehr ausdifferenzierte Ausprägung der jeweiligen Subklassen dann. Genau dasselbe bei den Schützen, ne? Wenn du so einen Sharpshooter, den ich sehr gerne gespielt habe, vergleichst mit diesem, wie heißt nochmal der mit dieser Riesenwumme?
Artillerist.
Ja, genau, ja. Mit dem Artillerist. Ne? Und das gefällt mir halt super, super gut. Also du hast Oberkategorien, die nachvollziehbar sind, die auch eine Identität haben, wo du sagst, na, okay, ist halt die Klasse, die super viel rumspringt und prügelt, oder ist die Klasse, die halt irgendwie schießt, oder die Kategorie. Aber in diesen Kategorien dann sehr gelungene Subklassen, die wiederum eine eigene schöne Identität mitbringen, die aber eben wirklich auch eine eigene Daseinsberechtigung haben, weil sie eben doch jetzt nicht irgendwie so Copy-Paste-mäßig wirken, sodass, ne, das ist irgendwie fast sich gleich spielt, ja. Sondern du hast, finde ich, sehr, sehr schnell ein gutes Gefühl für die Unterschiede, außer bei diesen Genderlock-Sachen, aber ansonsten ein gutes Gefühl für die Unterschiede bei Lost Ark rausfinden können. Und das auch schon in der Levelphase. Und das fand ich immer schön.
Ja, gerade bei dem Artillerist wird auch noch mal deutlich, wie verrückt die Ideen teilweise sind. Also hast du ganz, ganz merkwürdige Klassen, die ich so nicht kannte, wie zum Beispiel ein Artillerist. Die Arcana ist da auch ein gutes Beispiel, deren Klassenidentität auf Zufall basiert, weil du irgendwie 13 Karten in deinem Deck hast und es ist random, welche du als nächstes ziehst. Und dann musst du deine Rotation auf die nächste Karte adaptieren, was ich eine sehr coole Idee finde. Aber das gibt
doch
eben
die neue Supporterin ist doch auch unique.
Die Ayaya, ich habe schon vergessen, wie sie tatsächlich heißt. Die wird von der Community, weil sie so eine Lolli-Anime-Girl ist, immer nur Ayaya genannt. Aber ja, die kann natürlich durch ihre Tinte heilen und Schaden machen. Das
Painter.
Aber ja. Gut, dass du es sagst. Entschuldigung, dass ich da interveniere. Aber wir haben über einen ganz, ganz zentralen Punkt noch gar nicht geredet. Bei gar keinem von unseren Projekten. Und da müssen wir noch drüber reden. Nämlich Klassen sind natürlich die eine Sache. Aber Klassen werden ja kombiniert in der Regel. Und zwar mit einem Volk. Und wir haben mit einem Geschlecht. Und wir haben bei Esona natürlich die Möglichkeit, dass du da im Grunde kombinieren kannst, wie du willst, oder? Nee, du kannst kombinieren, wie du willst. Ne? Es gibt keinen Gender-Lock und du kannst auch jedes Volk mit jeder Klasse kombinieren. Bei Guild Wars hast du, bei Arcage hast du das auch, dass du die Kombination frei wählen kannst. Es sei denn nicht, ich glaube, später kam was mit den Rassen, die später kamen, wo du dann aber am Anfang zumindest zum Start konntest du das auch frei kombinieren. Und das ist natürlich was mich persönlich extrem stört bei Lost Ark, das muss ich schon sagen. Also, wenn ich zum Beispiel eine Klasse toll finde, ich finde hier diese Support-Klasse mit dem Pinsel, finde ich richtig, richtig nice. Aber ich spiele halt ungern so Lolli-Charaktere und das kotzt mich halt an. Also, da habe ich keinen Bock, Zeit in diese Klasse zu spielen, auch wenn ich das Gameplay absolut nice finde, weil ich so dermaßen limitiert bin. Jetzt mal abgesehen von der Frage des Gender-Locks, ist das natürlich, ne, da sind wir wieder bei asiatischen MMORPGs, so leid mir das tut. Mhm. Aber das ist natürlich eine Limitation, die ich persönlich überhaupt nicht mag, wenn ich jetzt, jetzt gibt es keine klassischen irgendwie Völker bei Lost Ark, aber wenn ich irgendwie sehr in ein Bild reingepresst werde durch meine Klassenwahl, das jetzt sehr extrem ist, wie jetzt ein kleines Mädchen spielen oder so, wo ich einfach keine Lust drauf habe, dann ist das schon für mich auch ein Nachteil ein Stück weit am Klassensystem, auch wenn es, ne, indirekt ist und nicht direkt, weil das halt damit einhergeht. Also wenn ich diese Klasse spielen will, dann geht es leider in direkter Konsequenz mit der Wahl dieser Figur einher. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Absolut. Gehe ich mit dir. Ich habe auch keine, weil ich auch kein kleines Mädchen spielen will. Allerdings spielt das halt auch wieder in diese Klassenidentität mit rein, zu einem gewissen Teil.
Ja. Aber das war schon ein Argument, das ich bei WoW immer irgendwie komisch fand. Vor allem in der Anfangszeit, dass halt auf der Hordenseite keine Paladine existierten und auf der Allianzseite keine Schamanen, fand ich persönlich immer strange.
Ich weiß
aber
nicht.
Aber gerade bei WoW ist es doch genau das, was Marc gerade gesagt hat, super, super Lore und identitätsbasiert, weil das ist nun mal, ne, dass nun mal diese beiden Fraktionen unterschiedliche Kulturen herausgebildet haben und die Kultur der Allianz Paladine hervorgebracht hat und die Kultur der Horde eben Schamanen oder dass auch ein Volk wie zum Beispiel die Tauren jetzt von ihrer ganzen Lebensweise nicht unbedingt so gestaltet sind, dass da jetzt Schurken raus werden oder Hexenmeister, sondern eben Druiden und Schamanen. Das ist ja gerade was unglaublich viel Identität und Lore-Bezüge hat. Und was, glaube ich, auch viele Leute, die Classic mögen, bei Retail vermissen. Weil bei Retail gibt es mittlerweile Schurken, die Tauren sind oder Tauren, die Hexenmeister sind. Weil man eben sagt, ja, komm, scheiß drauf. So, wenn die Leute halt einen Taurenschurken spielen wollen, dann lasse halt einen Taurenschurken spielen. Aber das ist genau diese Erosion von Identität und von Lore, wo Leute Wert drauf legen und was sie halt nicht mehr finden in Retail-WoW.
Ja.
Da bist du dann halt bei dem Punkt Lore über Gameplay.
Ja, genau.
Weil das ist halt so der Punkt. Wenn ich halt Bock hab, einen Taurenschurke zu spielen, weil ich Tauren geil finde und einen Schurken spielen will, dann bevorzuge ich ja das Gameplay. Auch wenn es halt lore-technisch nicht so richtig sinnig ist, ja.
Ich bin da komplett deiner Meinung, sorry, Marc. Ich bin da komplett deiner Meinung. Ich finde nur, gerade WoW ist ein Paradebeispiel dafür, weil du eben, ne, auch durch Warcraft und so, durch diese Spiele halt sehr, sehr starke Profile hast von eben Orks, Menschen, Allianz, Horde, Untoten, Tauren und so weiter. Und gerade da finde ich das noch mal, wenn du mir jetzt ein neues Universum präsentierst, ich habe jetzt keine Bezüge, du hast eine neue IP, die wird etabliert und jetzt soll ich irgendwie damit leben, dass irgendwie die Hamsterklasse, dass wenn ich einen Schützen spielen will, dann kann das nur der Hamster oder so. Ja, komm, dann gib mir lieber die Freiheit, also scheiß drauf. Aber gerade bei einer IP wie Warcraft, die so viel Erbe in sich trägt, die so viel Historie hat und wo Leute so starke Bezüge haben und dann bastelst du ein MMORPG und da hast du dann diese Limitation, die eben direkt Bezug nimmt auf dieses Universum, das du etabliert hast. Gerade da habe ich viel Verständnis für.
Ja, geht mir genauso. Ich finde, das macht eine Welt auch sehr viel weniger glaubwürdig, wenn das in dem Fall nicht da wäre. Und das, diese Glaubwürdigkeit der Welt muss halt für mich in sich geschlossen sein. Und auch wenn es ein neues Universum ist, ein Punkt, worüber ich mich in Guild Wars zum Beispiel immer aufgeregt hat, sind Asura-Wächter. So, warum so eine Mini-Ratte als Wächter? Was erstens optisch überhaupt keinen Sinn macht oder in Anführungszeichen physikalisch, auf der anderen Seite aber auch überhaupt nicht in die Lore von den Asura passt. So, das sind Wissenschaftler, die herumexperimentieren, Sachen bauen, ja. So ein Ingenieur sehe ich da super, aber ich weiß nicht, Asura-Wächter ist sowas, was mich immer aus der eigenen Logik des Universums rausgerissen hat. Und das finde ich ganz schade.
Das, was ich rausreißen sollte, ist ein Sevari Magier. Aber anderes Problem, also das Ding, was ich da halt habe, und jetzt kommen wir, jetzt wird's ganz krude, aber ich möchte es trotzdem einmal kurz tun. Was denkst du denn, wie Asura sich verteidigen, wenn sie angegriffen werden? Meinst du, die haben keine Schwertkämpfer, die da unten stehen?
Nein, die haben Mechs, die haben Schusswaffen, die haben Alchemie. Aber kein Asura steht da mit einem Schwert und einem Schild. Das passt einfach nicht.
Gut, ich finde halt schon, dass es passt.
Ihre Stadt
schwebt. Außerdem
bestes Argument.
Gibt's in tatsächlich ja auch der realen Welt immer wieder Beispiele dafür, dass Leute halt ja eigentlich was ganz anderes machen wollen als das, was eigentlich typisch menschlich wäre. Hm. Und dementsprechend halte ich das für überhaupt nicht abwegig, dass ein Taurer auch Bock hat, mal zu schleichen und Schurke zu spielen. Also es dürfte halt lore-technisch, welttechnisch nicht die Überhand nehmen, aber ich find's überhaupt nicht unstimmig. Ganz im Gegenteil, ich find's sehr, sehr menschlich, dass halt auch ein Taure Bock hat, ein Schurkenleben zu führen oder ein Hexenmeisterleben und auszubrechen aus dem, was Mama und Papa mir vorgelebt haben, mal so ein bisschen zu rebellieren im Leben. Das ist eigentlich was sehr, sehr Natürliches. Aber wie gesagt, das führt uns jetzt ein bisschen zu weit weg von unserem eigentlichen Thema, nämlich Klassensystemen. Ich glaube, Lost Ark haben wir so ziemlich durch. Ich würde gerne noch übergehen in die Honorable Mentions, also Klassensysteme, die wir auch geil finden, aber die wir nicht unbedingt auf Platz 1 setzen. Und ich habe 2 für euch mitgebracht. Nummer 1 dürfte wenig überraschend für viele sein, nämlich Guild Wars 1. Ich habe es einfach immer geliebt, eine Klasse zu haben, eine Zweitklasse wählen zu können, die übrigens auch ständig wechseln zu können, ohne irgendwelche Nachteile dadurch zu haben. Sehr gutes System. Und die halt dazu geführt hat, dass die verrücktesten Builds aller Zeiten kreiert wurden. Ich habe es letztens, glaube ich, erst in einem Podcast erzählt, das Thema 55 HP Mönch und Necro, der halt dahinter stand und Damage gemacht hat, während man vorne einen Mönch Tank gespielt hat. Und Mönche waren halt wirklich kleine, zerbrechliche Heiler in Stoffrüstung, die aber eben durch bestimmte Builds und Tricks in der Lage waren, die Tankrolle einzunehmen. Wir hatten früher die Kmöter, also Krieger-Mönche, die halt in der Lage waren, einfach zu tanken, vor allem, weil sie sich halt selbstständig hochgeheilt haben und man dann halt gar keinen Heiler klassisch dabei hatte, sondern halt wirklich nur den Tank vorne, der halt selbst Heil-Skills im Gepäck hatte. Wir hatten Elementarmagier, die durch Assassinenfähigkeiten unsichtbar und unverwundbar wurden und sich teleportiert haben und dann halt plötzlich Nahkampfmagier waren. Und all das war halt sehr, sehr gut möglich aufgrund der Vielzahl von Fähigkeiten und eben aufgrund der Tatsache, dass man seine Zweitklasse frei und nach Belieben und ohne große Einschränkung wechseln konnte. Die einzige echte Einschränkung war halt wirklich die Klasse, die man ursprünglich gewählt hatte, die hat ein sogenanntes Primärattribut. Das heißt, eine Fähigkeitenlinie, die man skillen konnte, die nur für diese Klasse zur Verfügung stand. Selbst wenn man eine Zweitklasse gewählt hat, konnte man die Fähigkeiten noch nutzen. Man konnte sie aber nicht verbessern und nicht skillen. Das heißt, man hatte einen minimalen Nachteil, wenn man, weiß ich nicht, Krieger-Ritualist gespielt hat und unbedingt Geister stellen wollte, zu einem Ritualist-Krieger, der halt Geister gestellt hat, weil der von Geistern durch sein Primärattribut profitiert hat. Aber grundsätzlich hat das System halt unglaublich viele Freiheiten gegeben, hatte halt auch mit 250 Fähigkeiten pro Klasse, von denen du aber nur 8 mitnehmen konntest, also du hattest insgesamt Zugriff auf über 500, 8 davon konntest du mitnehmen. Das war halt schon eine ganz kuriose Sache, die halt zu, wie gesagt, total verrückten Builds geführt hat.
Ich habe in Guild Wars 1 einen Assassinen-Nekromanten gespielt und der war scheiße. Und war definitiv eine Erfahrung, die ich nicht vergessen werde. War ein cooles System.
Ja, du hast also da auch einfach Quatsch geskillt, ja?
Ja, natürlich. Ich dachte, ich war, glaube ich, 13 oder so. Ich finde Assassinen cool, ich finde Nekromanten cool. Packst du beides zusammen, muss geil werden. War nicht so.
Also eine Sache, die mir gerade einfällt, ist, es war doch so, korrigiert mich, wenn nicht, aber ich glaube, es war doch so, dass gewisse Klassen mit gewissen Add-ons kamen, was ja erstmal normal ist, aber die dann quasi auch nur innerhalb der Add-ons spielbar waren, oder? War das nicht so?
Du konntest da immer raus.
Also konntest du dann, es gab ja hier Factions, Nightfall und irgendwie noch was. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du wolltest den Derwisch spielen und der gehörte jetzt zu, ich
Nightfall.
Weiß es leider nicht mehr, aber sagen wir, der gehörte zu Nightfall, konntest du dann in Factions einen Derwisch spielen?
Ja, du konntest halt mit dem Derwisch rüberreisen. Also du hast das Tutorial gespielt in Nightfall, bist dann aber rübergereist und konntest da auch ab dem Tutorial anfangen, Factions durchzuspielen, ja.
Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ja, okay, dann, weil das hätte mich sehr gestört, wenn das jetzt quasi zwingend daran geknüpft gewesen wäre. Was ich letztens für eine Situation hatte, ich habe bei mir im Chat gefragt, ist ja jetzt Guild Wars 3 angekündigt? Mhm. Was würdet ihr euch wünschen? Und ich habe gesagt, was ich nicht zulasse, ist, ja, Guild Wars 2 in besser, also in noch hübscher und irgendwie besseres Combat, weil dafür brauchst du meiner Meinung nach kein Guild Wars 3. Ich erwarte da schon eine neue Idee, eine neue Identität, eine neue Ebene, wo du mit dem Spiel hin willst. Denn das hat ja Konsequenzen für Guild Wars 2 und das muss halt vernünftig, da muss was hinterstecken sozusagen, aus meiner Sicht. Und da habe ich halt so gefragt, was würdet ihr euch denn wünschen? Du hast ja, glaube ich, auch einen Artikel dazu geschrieben, Spudi, ne? Mhm. Ich habe so gefragt, was würdet ihr euch wünschen? Was mit Abstand am meisten kam, war mehr Guild Wars 1. Also ein Guild Wars 3, das sich an dem Klassensystem, was ja auch sehr unique war, besonders war, daran orientiert. Und da kann ich natürlich, das kann ich natürlich nachvollziehen, weil es gab nie eine wirkliche Fortführung von dieser Idee in dieser Ausprägung, dieser Extrem. Und ich finde das super geil. Also ich mag das System unglaublich. Die große Frage ist halt leider, ich finde, die muss man da stellen, wie massenkompatibel ist dieses System? Weil Guild Wars 2 war ja ein Schritt, du nimmst Guild Wars 1, du nimmst dieses Universum, wo du Potenzial siehst und du mainstreamst das so ein bisschen durch. Ne? Also du machst es massenkompatibler, du versuchst die Zugänglichkeit zu erhöhen und versuchst dadurch natürlich eine entsprechend größere Zielgruppe zu bekommen. Und das wäre ja im Grunde ein gegenteiliger Trend, jetzt zu sagen, wir öffnen uns wieder der Komplexität, wir machen es komplett. Genau das, was du gerade schon so ein bisschen als Kontrapunkt gesagt hast. Oh nee, da habe ich keine Lust zu googeln.
Richtig, ja.
Und jetzt irgendwie mich damit auseinanderzusetzen. Also viel Spaß mit Guild Wars 1. Da, das ist ja perfekt, um selber aktiv zu werden und damit zu experimentieren. Aber wenn der Großteil, das ist jetzt natürlich eine These, die ich in den Raum stelle und zu der ich nicht wirklich stehe, aber wir unterstellen es mal an der Stelle, wenn der Großteil da keinen Bock drauf hat, wie sehr sagt dann ein Entwickler oder ein Studio, okay, komm, wir gehen für so einen Aspekt, der irgendwie dann 10% der Leute richtig glücklich macht oder 20, aber die anderen 80% verlieren wir halt, weil die da keinen Bock drauf haben. Das ist so ein bisschen, ich finde das super, super geil. Aber die Frage ist, die ich in den Raum stellen will, bist du da mit dem Schicksal des Nischen-MMOs ausgeliefert, wenn du dich für ein solches System entscheidest?
Ja, ich glaube schon. Ja. Weil es hat halt seinen Grund, warum sich Guild Wars 1 mit allen 4 Erweiterungen kombiniert nur 7,5 Millionen Mal verkauft hat. Das heißt, jeder, der alle 4 Erweiterungen hat, ist halt schon 4 von den 7,5 Millionen. Und warum über 17 Millionen sich für Guild Wars 2 registriert haben. Das ist einfach eine ganz andere Zugänglichkeit, die halt Guild Wars 2 hatte. Und ich persönlich habe diese Freiheiten in Guild Wars 1 anfangs auch sehr genossen, bin aber irgendwann auch dazu übergegangen, gerade was ja noch das Heldensystem, wo du deine Helden dann auch noch ausrüstest und so, einfach zu gucken, was sind die gängigen Meta-Builds, womit ist es am einfachsten, Gebiete zu clearen, und habe das Ganze dann nur noch nachgebaut. Und ich glaube, da verklären auch viele dieses alte Guild Wars 1, das so krass war mit den 250 Fähigkeiten, weil man muss fairerweise auch sagen, 100 von den 250 Fähigkeiten bei jeder Klasse waren Müll. Die hast du eh grundsätzlich nie gespielt. 100 von den 250 Fähigkeiten, die da noch danach waren halt Nischenfähigkeiten. Die haben funktioniert, wenn du so ein Bild wie den 55 HP-Mönch gespielt hast, der halt explizit darauf ausgelegt war, so wenig Lebenspunkte zu haben wie möglich, damit man sich halt super schnell hochheilen kann gegen allen einkommenden Schaden. Also die 100 hast du halt auch nur, ich sag mal, in speziellen Gebieten und speziellen Builds in ganz speziellen Situationen genutzt. Und da bleiben am Ende 50 Fähigkeiten pro Klasse, die wirklich sinnig waren, von denen teilweise welche doppelt waren. Also die Elite-Fähigkeit Hitze der Savanne war ein AOE-Feld, in dem Feuerschaden verursacht wird. Und die normale Fähigkeit Feuersturm war ein Feuerfeld, in dem Feuerschaden verursacht wird. Der Unterschied ist nur, die Elite-Fähigkeit, weil du halt nur eine davon mitnehmen kannst, hat ein bisschen mehr Schaden gemacht als der Feuersturm. Ist jetzt nicht so super krasses Game-Design, ne? Oder Fähigkeiten-Design. Das muss man halt auch sagen. Also man verklärt da teilweise so ein bisschen die Vergangenheit auf der einen Seite versus es wird irgendwann sehr komplex und überwältigend auf der anderen.
Ja.
Ich glaube schon, dass so ein reines System, wie es Guild Wars 1 war, was übrigens auch nur funktioniert hat, weil Guild Wars 1 viel, viel statischer war, viel, viel taktischer, klassisches Tap-Targeting, nichts mit Action-Kampf-System und sowas. Deswegen hat das auch noch einigermaßen funktioniert. Ich glaube, wenn du in ein modernes Spiel gehst, du darfst dich für mich gerne wieder an diesem Zwei-Klassen-System orientieren. Ich glaube, dass das eine sehr coole Idee ist. Aber ich glaube, du kannst es nicht wieder genau so machen, wie es in Guild Wars 1 war.
Ja, Ich würde noch eine Honorable Mention reinwerfen, bevor wir uns in Guild Wars 1 verlieren. Und zwar einen alten, ich will nicht sagen Klassiker, weil eigentlich war das Spiel gar nicht so gut, aber ich werf immer sehr gerne Silk Road Online rein, weil das coole Systeme hatte. Und wie ich finde, auch ein cooles Klassensystem. Du hast dich nämlich am Anfang entschieden, für welche Seite du spielst. Ich glaube, es war, die hießen sogar straight up Chinese und European, also wo du startest. Während du als Europäer ein klassisches Klassensystem hattest, wo du dich für eine Klasse entschieden hast, die dann Skills und an eine Waffe gebunden war oder zwei Waffen, hattest du im gleichen Spiel auf der chinesischen Seite ein klassenloses System. Das heißt, du hattest spezielle China-Skills, so eine Fähigkeit, die aufgeladen ist, und hast dich auf der Seite aber nur für Waffen entschieden und hast die dann gelevelt. Und das fand ich ein ganz interessantes System, was ich hier auch zumindest einwerfen wollte.
Kann ich tatsächlich nicht so sagen. Kann ich mir auch schwer vorstellen, wie das mit dem Balancing lief.
Ja, es gab
wahrscheinlich
keins.
Gar nicht. Okay.
Chinese war viel stärker, aber es war eine coole Idee. Oder es war eine coole Idee.
Ich habe mal versucht, Silk Road nachzuholen, aber auch ein Video dazu gemacht. Ist noch gar nicht so alt.
Habe ich gesehen.
Ungefähr ein Jahr jetzt. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man heute das erste Mal Silk Road spielt, es ist eine besondere Erfahrung und die hat auch ein gewisses Unterhaltungspotenzial. Ich muss aber sagen, abgesehen von den 100.000 Bots und anderen sehr abstrusen Erscheinungen, die man da so zu sehen bekommt, die auch alle Game of Thrones Namen haben, warum auch immer, finde ich die grundsätzliche Idee, dass du anfängst, irgendwie 12 Burudengs zu töten. Das war bei Flife, aber ne, 12 irgendwelche Kreaturen. Dann geht's weiter mit 32 Kreaturen. Dann tötest du 64 Kreaturen. Bei der nächsten Quest sind dann 80 Kreaturen. Und dann geht's weiter mit 100 Kreaturen. Und dann kann man sich ja schon denken, die nächste Quest wird dann 120. Also es ist der stumpfeste Asia-Grinder überhaupt. Ich weiß, es hat ein super cooles System mit diesem Transportding und so. Aber das ist, also ich fand es sogar noch mal schlimmer als bei Metin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es noch abstrusere Zahlen mitgebracht hat. Bei Metin wiederum fand ich schlimm, dass halt alles so dermaßen wahllos war. Also da steht halt der Level 30 Silberwolf in den Level 5 blauen Wölfen drin. Und dann die graublauen Wölfe, Level 16, sind 2 Meter daneben. Und alles wirkt so ein bisschen, als würdest du ein Bild nehmen, eine Leinwand und einfach in 5 verschiedene Farbtöpfe greifen und so einfach draufwerfen und dann mal gucken so und jetzt sag mal den Spielern, geht bitte erst zu Rot, dann zu Grün, dann zu Gelb und dann zu Blau.
Ja.
Also das ist so dermaßen, also ja gut, das Thema ist ein eigenes,
ich möchte
das
sollte
jetzt nicht so tief einsteigen.
Ich möchte auch unter keinen Umständen sagen, dass Silk Road ein gutes Spiel ist. Also
ja,
das Klassensystem war cool, das Karawanensystem war cool, alles andere war im Prinzip Pay-to-win-Crap, was nie so richtig gut funktioniert hat. Aber dieses System fand ich cool.
Hast du noch was mitgebracht, Entenburg, an Honorable Mentions?
Ich überlege gerade, ob ich noch ein Klassensystem nennen würde, das mir besonders gut gefällt. Also ich meine, ich finde, was ich bei Final Fantasy sehr gerne mag, das hatte ich ja schon bei Arcage genannt, ist halt einfach die Tatsache, dass du mit einem Charakter alle spielen kannst. Also alle Klassen, nicht nur jetzt Klassen in unterschiedlichen Ausprägungen, sondern wirklich jede Klasse. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten, ich überlege gerade, ich mochte auch ganz gerne das System von Warhammer Online. Das war eigentlich ein relativ normales Klassensystem. Also du hattest halt, ein Volk, also zum Beispiel die Grünhäute, und da gab es dann irgendwie immer den Tank, den DD, den Nahkampf-DD, den Fernkampf-DD und den Heiler. So, das hattest du meistens bei diesen Völkern. Und da gab es halt verschiedene Ideen sozusagen von Klassen, einerseits auf der einen Seite, also Ordnung, und dann auf der anderen Zerstörung. Es war aber tatsächlich immer so, dass die Klassen sich dann doch deutlich unterschieden. Also du hattest nicht dieselbe Klasse quasi zweimal, einmal auf der einen Seite, auf der Ordnungsseite und dann auf der Zerstörungsseite, sondern die eine war dann ein Heiler, der ein Nahkämpfer war, und der andere war dann irgendwie ein Heiler, der mit Flüchen gearbeitet hat oder sowas. Die haben sich auch, wenn es quasi die Entsprechung war, aber die haben sich schon sehr unterschieden, das mochte ich. Die hatten auch sehr, sehr kreative Ideen, also der Squig-Treiber zum Beispiel bei den Grünhäuten als so ein bisschen Warhammers Antwort auf den Jäger in WoW, der war schon sehr, sehr cool. Also das ist jetzt weniger systemisch, sondern mehr die konkrete Umsetzung. Da konntest du dich von deinem Pet auffressen lassen und das Pet dann steuern, indem du es von innen quasi gestochen hast und solche Sachen. Das war schon sehr
geil.
Und was ich auch unglaublich gerne mochte, war die Tatsache, dass du eben eine direkte Kollisionsabfrage hattest. Also du konntest, wenn du einen Schwarzorc gespielt hast, das war quasi der Tank, dann konntest du dich, ging ja auch viel um Burgbelagerungen und so weiter, dann konntest du dich in den Eingang stellen und du konntest blocken. Also die Leute konnten nicht an dir vorbei. Solange du gelebt hast, hast du das Ding geblockt, weil es eben diese Kollisionsabfrage gab. Und das mochte ich auch unglaublich gerne, weil du das eben sehr taktisch einsetzen konntest. Die Klassen waren auch so gebaut. Also die Klasse war auch so mit ihren Fähigkeiten so gebaut, dass du quasi diesen Spielstil entsprechend dann gut in die Tat umsetzen konntest. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu entdecken. Ich wusste das vorher nicht, dass das so funktioniert, dass es das so ein System hat, aber als ich dann die ersten Belagerungen, Schlachten gemacht habe, ich war eben ein Schwarzorg, habe dann diese Tankrolle übernehmen müssen und dann hat der Raidleiter sozusagen mir gesagt, ja, stell dich mal bitte dahin und dann heilen alle dich. Das war schon ganz geil so, weil ich das in der Form nicht kannte von zum Beispiel im WoW oder so. Deshalb, also das Warhammer-Klassensystem war ein sehr ausdifferenziertes, sehr cooles, das mir auch sehr gut gefallen hat.
Ich habe tatsächlich noch ein Element, weniger das gesamte Klassensystem, aber eben ein spezifisches Element. Und zwar bei Elion die Möglichkeit, eine Ability in drei verschiedenen Varianten anzupassen, so wie man die halt selber braucht. Das ist mir gerade eingefallen, als Entenburg darüber gesprochen hat. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, dass du Fähigkeiten anpassen konntest, dass
Lost Ark.
Was bei Lost Ark? Ja, ach so, ja, klar, stimmt. Bei den Tripods? Heißt es Tripods? Ja. Und das ist tatsächlich was ich in Elion sehr, sehr cool fand. Die Möglichkeit, da halt wirklich für jede Fähigkeit, also jede einzelne, wirklich vier Optionen zu haben, wie ich die am Ende spielen möchte, ob sie einen AOE-Effekt bekommt, ob sie mehr Single-Target-Damage macht, ob sie noch einen Blutungseffekt drauf bekommt, was auch immer. Das könnte man ja auch bei anderen Stellen, glaube ich, noch mal ein bisschen flexibler machen. ESO hat das ja auch drin, wenn man eine Fähigkeit levelt, dass die am Ende noch mal so eine Zweiteilung gibt. Also zwei unterschiedliche Möglichkeiten, welchen Weg man gehen will. Weiß nicht, ob der jetzt mehr Feuerschaden verursacht oder ob der doch eher Leute noch mal knock-upt oder was weiß ich nicht was. So eine kleine Option gibt's ja am Ende bei ESO bei den Fähigkeiten auch beim Durchskillen. Also das wünsche ich mir tatsächlich, glaube ich, mehr in MMORPGs so allgemein. Uns die Möglichkeit zu geben, kleine Modifikationen vorzunehmen.
Mhm. Was man auch noch sagen kann, was natürlich auch einen Reiz hat, ist so dieses New World Albion Prinzip. Also du bist, was du trägst, der Klassiker. Also die Ausrüstung, die du hast, bestimmt halt, wie du spielst, jetzt nicht nur die Waffe, sondern also ne, wie bei ESO oder so, sondern wirklich die komplette Ausrüstung. Gerade bei Albion gibt ja die Ausrüstung immer noch einen Skill-Effekt hinzu. Bei New World jetzt mittlerweile durch die Artefakte wird der Spielstil sehr verändert. Also dieses du bist, was du trägst, ist auch noch cool. Ich finde, wir können so ein bisschen subsumieren. Nicht, dass ich jetzt irgendwie das Fazit ziehen will. Das steht mir nicht so richtig zu, aber eine Erkenntnis, die mir gerade gekommen ist, ist, ich finde, man kann sehr schön über Klassendesigns reden und verschiedene Ausrichtungen haben halt verschiedene Vorzüge und Nachteile. Ich finde, das ist jetzt eine These, die ich in den Raum stelle, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde, MMORPGs scheitern im Grunde eigentlich nie an ihrem Klassensystem. Die scheitern aus anderen Gründen. Ich finde, ich habe noch nie ein MMO gequittet oder ein Riesenproblem mit einem MMO gehabt, weil es halt ein spezifisches Klassensystem hat. Also es ist eine Frage des Geschmacks. Mag ich jetzt lieber Klassensystem 1 oder 2? Das ist ja klar, ne, dass man persönliche Präferenzen hat, man spielt lieber das eine oder das andere. Aber ich rede jetzt davon, dass etwas wirklich in den Sand gesetzt wird. Also dass etwas so schlecht ist, dass ich sage, das ist handwerklich so mies sozusagen oder systemisch so mies umgesetzt. Und jetzt nicht nur einfach nicht mein Geschmack, sondern es ist wirklich schlecht, dass ich sage, daran scheitert das MMORPG.
Nee, tatsächlich sogar das Gegenteil. Es gibt ein paar Spiele, wo ich gesagt habe, ich habe sie nur gespielt, weil sie zum Beispiel eine unique Klasse hatten oder eine unique Idee. Und ich meine, das kommt jetzt total random, aber das einzig Coole an Astellia war eigentlich, dass ich noch so nebenbei diese Astels managen musste, auch wenn die fürchterlich hässlich waren und auch wieder so kindlich und sowas. Aber ich mochte dieses, du kannst nur eins permanent aufrecht halten, halte ich zwei aufrecht, dann geht halt meine Energiebar runter, halte ich alle drei aufrecht, geht die sehr, sehr schnell runter. Aber so konnte ich halt entscheiden, hey, in einem Bosskampf, wo ich schnell einen Burst brauche, habe ich halt kurz alle drei Astels ready. Das hat mir mehr geholfen als so einen langen Sustain-Fight mit nur einem Astel. Also selbst in dem Spiel, das mir eigentlich sonst nichts geboten hat, das wirklich generisches Asia-MMO-XY mit schlechter Story und noch Genderlock und schlechter Vertonung war, waren zumindest die Astels so ein kleiner Lichtblick am Ende.
Ja. Klassendesign ist eigentlich was Gutes. Also du quittest Spiele, weil du das Gameplay kann kacke sein. Du kannst mit dem Progression-System unzufrieden sein. Der Content kann so dünn auf den Rippen sein. Aber eigentlich ist Klassendesign nie was, wo du sagst, boah, deshalb quitte ich jetzt. Das ist eigentlich eher genau das Gegenteil. Genau. Deshalb spielst du sogar noch weiter.
Hat's eben schon gesagt, was mich damals zu Arcage gelockt hat, waren die Klassen, war das Klassensystem. Ich wusste, Sandbox ist nicht so richtig meins und auch grafisch hat es mich damals nicht so ganz abgeholt. Aber das Klassending war so, boah, geil, muss ich nicht reingucken. Also bin ich voll und ganz bei dir. Klar gibt's Systeme, wo ich mir denke, boah, habe ich jetzt keine Lust drauf. Wie zum Beispiel Final Fantasy, weil ich selber hab gerne viele Charaktere. Stichwort Identität. Ich mag's nicht, alle Jobs auf einem Chart zu haben. Das liegt mir persönlich nicht. Aber das ist ja was, was sehr viele Leute geil finden. Also
man könnte fast meinen, du spielst ein MMORPG als Main-MMO, bei dem das fast schon notwendig ist,
ja, komisch. Charaktere zu spielen. Komisch, ne? Also das,
so ein Verdacht, den könnte man da fast entwickeln.
Ich fände es jetzt aber auch tatsächlich noch spannend, was die Leute sagen, die uns zugehört haben. Also, was ist euer Lieblingskampfsystem und Kampfsystem, ja. Was ist euer Lieblingsklassensystem und wie steht ihr zu der letzten Aussage von Edinburgh? Also, habt ihr schon mal ein Spiel gehabt, wo das Klassensystem wirklich scheiße war? Ich bin jetzt echt am überlegen, ich wette, mir fällt eins ein. Ich möchte eins finden. So, das ist jetzt so kleine Lebensaufgabe. Ein Spiel.
Es war
zu
nicht
finden.
nicht mal Aika hatte ein schlechtes Klassensystem.
Wie war das bei Blessed Global, Entenburg?
Was war denn nochmal bei Blessed Global? Ah, genau, da konnte ich meine Klasse nicht wählen. Da hat das Spiel
genau,
irgendwann
richtig,
gesagt, ja.
Ja
komm, wenn er sich jetzt 15 Sekunden Zeit lässt, dann entscheide ich jetzt aber mal, welche Klasse du spielst. Bestes System.
Stichwort Global, Dekaron G. Das hatte ich für mein MMO angespielt. Das ist die Neuauflage von Dekaron als Halb-Mobile-Titel. Und das habe ich aus X Gründen gequittet. Eins war aber das Klassensystem, weil es gab keins. Ich habe es auch bis zum Ende nicht verstanden. Also du wählst zwar eine von 5, 6 whatever Klassen aus, das ist dann aber wieder nur ein Avatar, den du durch Pay to Win verändern kannst und Klassen gibt's eigentlich gar nicht. Es war fürchterlich.
Okay, also schreibt uns da draußen gerne, ob ihr schon mal ein MMORPG hattet, wo das Klassensystem kacke war, was euer Lieblingsklassensystem ist, interessiert uns auch. Schreibt uns das gerne im Discord unter
discord.mmo-news.audio
oder per Mail an
info@mmo-news.audio.
Sehr cool. Dann, lieber Entenburg, schön, dass du mit dabei warst.
Ja, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß
gemacht.
Und
das ist jetzt der Moment, wo du auch noch mal Werbung für dich machst, für die Leute, die dich noch nie verfolgt haben.
Ja, ich mache also, ich habe bestimmt schon ein Video gesehen, sind mal ehrlich. Also ich mache also 10-Minuten-Videos.
Wow, gar nicht bescheiden, der.
Ja, es tut mir leid aus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch für MMOs interessiert und noch nie eins meiner Videos gesehen habt, ich mache also überwiegend MMORPG-Videos. Ich streame auch auf Twitch, twitch.tv/Entenburg. Jeden Montag, Mittwoch und Sonntag in der Regel. Und wie gesagt, der YouTube-Kanal ist sehr auf MMORPGs ausgerichtet. Einfach mal vorbeischauen. Meistens heißen die MMOXY in 10 Minuten.
Ja, alles klar. Dann danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wir hören uns dann Donnerstag schon wieder mit einer regulären Folge. Die kommt ja jetzt quasi so dazwischen. Ich bin sehr gespannt, wie der Montags-Release funktioniert. Ob ihr das annehmt oder ob das am Ende überhaupt nicht klappt. Und ja, das war wie gesagt eines der Zusatz-Specials, die wir jetzt einmal pro Quartal rausbringen. Nächstes Quartal gucken wir mal, was wir da noch Schönes für euch im Petto haben. Und hört gerne dann Donnerstag und auch jeden weiteren Donnerstag wieder rein in unsere neuen Folgen. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.